Ja, von mir auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Und ja, das Thema ist ja relativ klar, glaube ich, eben. Also war ganz witzig, wo Susanna mich angesprochen hatte eben und gesagt hatte, was eben dann an dem Sonntag jetzt hier so vorgeführt wird, war das Thema eigentlich klar und ich habe spontan zugesagt, da kamen so die ersten Gedanken, ist ja auch sehr aktuell das Thema und so weiter. Und während der Vorbereitungszeit habe ich dann doch gemerkt, eben, wenn man sich damit beschäftigt, mit Thema Hochmut und Stolz, wie facettenreich das eigentlich ist und wie tief gehen und wo soll man da anfangen, so, wo soll man aufhören. Und muss ich sagen, wenn ich vorher gewusst hätte, wie umfangreich das Thema ist oder andersherum gesagt, wie schwer ich mich damit tue, hätte ich vielleicht dann doch lieber ein anderes Thema genommen. Aber so möchte ich eben jetzt mit dem Thema fortfahren und auch gleich beginnen und zuvor aber noch einmal beten. Ja, ich danke dir für diesen Sonntag, Herr, auch für die Einleitung, Herr, auch für das, was uns die Kinder dargeboten haben, Herr. Dein Wort groß gemacht, Herr, und auch dieses Thema, Herr, Hochmut und Stolz, was tief in uns verwurzelt ist, oh Herr, möchtest du heute Morgen Gnade geben, Herr, dass du zu uns redest, Herr, und dass du mich gebrauchen möchtest, Herr, dass ich heute Morgen ein Segen sein darf für meine Brüder und Schwestern, Herr, denn ich weiß, aus mir heraus kann ich nichts bringen. Alles muss ich von dir empfangen. Amen. Und so möchte ich einleitend aus dem 2. Timotheusbrief lesen, ab dem 3. Kapitel, wo ich denke, dass uns eine gewisse Aktualität vor Augen führt. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die von sich selbst halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, störrig, unversöhnlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott. Die haben den Schein des gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und solche meide. Und ich muss sagen, als ich das so gelesen habe, sind sehr viele Attribute, die auf Hochmut und Stolz zutreffen. Ruhmredig, hofffertig, Lästerer, aufgeblasen, viel von sich haltend, heißt in der Luther-Übersetzung, sind alles so Attribute, die wir eben dem Stolz und dem Hochmut zurechnen. Und dann aber auch eben dieser Hinweis, in den letzten Tagen, also in der Endzeit, wird das mehr und mehr zum Tragen kommen. Die Menschen werden so sein. Und das hat mich eben so beschäftigt, weil eben das nicht nur eben gesagt wird, die Welt wird so sein. Da wundert uns das nicht, wenn eben die Welt, die von Gott nichts wissen will, losgelöst ist, dann eben seinen Weg, ihren Weg geht eben, wo das dann enden muss, ist, denke ich mal, nachvollziehbar. Wenn ein Mensch keine Schranke mehr hat, keine Orientierung mehr hat und nur seiner eigenen Willkür überlassen wird und das, was ich jetzt denke und meine, für richtig und wahr hält, dann muss er doch zwangsläufig in die Irre gehen und dann werden genau diese negativen Eigenschaften überhand nehmen. Aber hier ist es eben ja auch ein Zeichen für Menschen, ja, es heißt hier überschrieben, der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit. Also es betrifft auch uns, die wir in der Gemeinde sind, dass eben auch diese Attribute womöglich auch auf uns zutreffen. Zumindest, dass sie uns eben ja prägen wollen. Und das ist eben Dinge, die eben mich sehr beschäftigen, wenn ich bedenke eben, wie stark wir eben von der Gemeinde her, vom Gemeindeleben her geprägt werden von dem Zeitgeist. Und speziell möchte ich eben dann heute Morgen natürlich das Thema Stolz und Hochmut betrachten. Zum einen ist Stolz und Hochmut, ist das Gleiche und was bewirkt es? Und ich möchte dazu eben, wie wir schon heute Morgen gehört haben, aus Sprüche 16, Vers 18 lesen. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. So übersetzt es Luther. Wer zugrunde gehen soll, das hat so etwas Vorherbestimmendes. In der Schlachterübersetzung heißt es, vor dem Zusammenbruch wird man stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Und das sind zwei Themen, die ich finde eben hochinteressant sind, Stolz und Hochmut. Ich habe mir dazu mal die Mühe gemacht und habe mal geschaut, ja, soll ich sagen, was die Welt dazu sagt, was Wikipedia dazu schreibt und habe da einen Auszug gefunden, den ich recht interessant finde. was die Welt unter Hochmut versteht. Hochmut und Stolz. Die römisch-katholische Kirche übersetzt die lateinische Superbia auch als Stolz. Superbia, das ist eben im Altgriechischen, in der altgriechischen Übersetzung das erste Wort, womit dieser Vers beginnt, Superbia. Auch eben wird übersetzt als Stolz. Stolz kann als durchaus berechtigt und keineswegs als sündig empfunden werden. In diesem Sinne wird der Begriff mittlerweile meist gebraucht. Die negative Konnotation, also Bedeutung, ist, wenn nicht verschwunden, so doch am Randbereich möglicher Bedeutungsnuancen geraten. Zeitgemäßer dementsprechende Ausdrücke wie Arroganz oder Anmaßung, in deren der religiöse Bezug weitgehend verblasst, so werden die meisten Zeitgenossen Arroganz leichter definieren können als etwa Hybris, eben angeberisch oder eben Hochmut. Und zu dem Schluss kommen, arrogant seien insbesondere Leute, die auf andere herabsehen und sich für was Besseres halten. Also hier eben wird schon differenziert zwischen Hochmut und Stolz ist nicht unbedingt etwas Negatives, besonders wenn man dann eben die Definition eben weiterliest, was eben über Stolz gesagt wird. Stolz ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner selbst, die es der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hochgeachteten bzw. verehrten Ganzen. Der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Dabei kann der Maßstab, aus dem sich diese Gewissheit ableitet, sowohl innerhalb eines eigenen differenzierten Wertehorizonts herausgebildet, als auch gesellschaftlich tradiert sein. Im ersten Fall fühlt man sich selbst bestätigt, in seiner Weltanschauung bestärkt. Ich bin stolz auf mich. Im anderen Fall sonnt man sich an der gesellschaftlichen Anerkennung. Ich bin stolz, etwas für meine Stadt geleistet zu haben. Und ich fand das hochinteressant, wenn man das so ein bisschen auf sich wirken lässt und zu Ende denkt, da findet man doch eben, dann müsste der Bibelvers eigentlich so übersetzt werden, vor dem Zusammenbruch wird man arrogant und Hochmut kommt vor dem Fall. Und dann hätte man den Stolz im Grunde genommen ausgeklammert, weil das ist ja vielleicht ein bisschen falsch übersetzt worden. Also arrogant, da verstehen wir mehr darunter. Und dann wäre an Stolz an sich ja nichts Negatives, sondern es ist ja eben, ja wie heißt es hier, Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Das ist eben jedenfalls das, was uns die Welt, ja soll ich sagen, verkaufen will, uns suggestieren will, dass eben Stolz gar nicht so was Negatives eigentlich ist. Und wenn wir hineinschauen, sehen wir, wie stark das auch immer mehr vorangetrieben wird, der Stolz des Menschen, mal etwas zu sein, etwas, eine Bedeutung zu haben. Ich sage mal, diese ganzen Fernsehformate, die es jetzt so neuerdings gibt, wo eben beispielsweise Deutschland sucht den Superstar, Voice of Germany und wie die alle so heißen, im Grunde genommen immer das gleiche Format, wo es darum geht, Ehre, Anerkennung, etwas zu sein, den Stolz eigentlich pflegen und jeder sich beginnt, selber darzustellen, wie toll, wie gut er ist und was er eben Besonderes kann. Wenn man dann eben zum Beispiel eben das Format Höhle der Löwen, ist vielleicht einigen bekannt, wo sich dann eben Menschen darstellen, was sie für ein tolles Produkt haben und wie toll sie sind und dass sie eben wert sind, eben, dass man in sie investiert. All diese Dinge gehen eben in diese Richtung dieses selbstdarstellerischen, stolzen Wesens, was ihm per se ja nicht schlecht ist, wie wir ja gelesen haben. Aber die große Frage bleibt eben, wie wir es auch heute Morgen schon gesehen haben, und Gott? Was sagt Gott dazu? Und das ist für mich immer das gleiche Prinzip im Grunde genommen eben. Es wird uns etwas vorgesetzt und gesagt, das ist toll, so ist es. Und die Frage, was sagt Gott dazu, was sagt die Bibel dazu, wird immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und das bezieht sich ja nicht auf die Welt, sondern das bezieht sich durchaus auf die Gemeinde. Man erlebt immer mehr, dass eben auch im Predigen dazu ermutigt wird, eben stolz zu sein, auf sich stolz zu sein und zufrieden zu sein. Ja, dass sogar Gott auf einen stolz ist. Und hier, denke ich, sehen wir schon, wie der Zeitgeist eben auch die Verkündigung prägt. Man schaut nicht mehr darauf, was sagt die Bibel, sondern was ist angesagt. Und ich finde es interessant, wenn man so hineinschaut, es gibt da so Dinge, die sich eben, ich sag mal, weniger dramatisch verändern, wo wir aber merken, dass ein gewisser Zeitgeist, der eben einfach vorhanden ist Und es gibt Dinge, die durchaus, ich würde sagen, elementare Veränderungen beinhalten. Ich fange mal an mit den etwas weniger dramatischen Dingen. Nehmen wir das Thema Musik zum Beispiel. So sehen wir, dass wir da eine natürliche Veränderung haben. Wir singen nicht mehr unbedingt die Lieder aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert, sondern es verändert sich. Die Melodie, die Instrumente, all das verändert sich der Zeit entsprechend. Man hat damals gesagt, eben als die Orgel eingeführt wurde, das ist ein Werkzeug des Teufels und das ist ganz schlecht und negativ. Und heutzutage kann man sich klassische oder alte Kirchenmusik ohne Orgel gar nicht mehr vorstellen. Also so sehen wir, ist das eigentlich ja ein Zeitablauf eben, wo in gewisser Weise ja der Zeitgeist oder was eben gerade so modern ist, eben ein Stück weit in die Gemeinde einfließt. Das Gleiche könnte man über die Mode sagen. Wir laufen oder gehen und kleiden uns heute natürlich anders wie früher. So ist es eben, wenn ich mir vorstelle, dass noch vor, ich würde sagen, wenigen Jahrzehnten es nahezu undenkbar ist, dass eine Frau in Hosen in die Gemeinde kommt oder gar als Mann mit Jeans, mit Arbeits- oder Alltagskleidung in Gottesdienst geht. Da war noch etwas anderes eben, das war eben damals eigentlich undenkbar. Heute hat man sich dahingehend verändert. Man legt mehr Wert auf das Innere als auf das Äußere. Sicherlich natürlich richtig, aber ich denke, hier sehen wir auch schon ein Stück weit diese Ansätze von dem antiautoritären Denken, was uns mehr und mehr prägt. Und da sehen wir, dass es ja ein Stück weit immer ein bisschen mehr wird oder ein bisschen ja ernster wird. Das antiautoritäre Denken, das fing ja so in den 68er, 69ern an, wo man eben versucht hat, alles über Bord zu werfen, die ganzen alten Bräuche, Sitten überdacht hat, was nicht immer alles verkehrt sein muss, aber eben im Grunde genommen eben ja sich von den, ja soll ich sagen, von den christlichen Traditionen verabschieden wollte, sich da eben frei machen von wollte und eben nicht mehr auch auf das hören wollte, was eben eine Autorität ist. Es gibt eben dann keine Autorität, weil das könnte ja dann eben auch ein Gottesbezug sein. Und da hat man eben ganz bewusst versucht, das abzulegen und den Samen schon in die Kinder zu pflanzen mit einer antiautoritären Erziehung. Die Früchte sehen wir jetzt, dass eben dann wiederum umgeschwenkt wird und gesagt wird, nein, ja, wir müssen eigentlich schon Grenzen aufzeigen. Ganz so antiautoritär geht es dann doch nicht. Es gibt da ja so ein Witz, ein humorvolles eben, wo das Kind dann zur Mutter sagt, wo es in den Kindergarten geht, Mama, muss ich heute wieder das tun, was ich will? Also das kommt aus dieser Zeit her, dieser Ausspruch. Und da merken wir aber, wie eben das zeitversetzt eben auch in die Gemeinden hineinschwappt, wo eben Autoritäten, Ämter nicht mehr für voll genommen werden oder eben in der Gänze nicht mehr erkannt werden, sei es das Amt des Ältesten oder eines Chorleiters, wo wir merken, da wird es sehr schwierig, eben die Gemeinde oder ein Chor, nehme ich jetzt mal, oder was auch immer, ich könnte jetzt auch Kinderstunde nehmen oder welchen Bereich wir auch immer nehmen wollen, wird es sehr schwer gemacht, dem Leiter zu leiten, sondern es ist mehr dieses Individuelle und solche Vokabeln wie, ja, wir müssen doch sehen, dass wir alle mitnehmen, wir müssen einen Konsens finden, eine Übereinkunft finden. Das sind Vokabeln, die sich da immer mehr und mehr eben, ja, soll ich sagen, manifestieren, festmachen und eigentlich eben zeigen, wie sehr eben auch der Zeitgeist, die Prägung aus der Welt in die Gemeinde hineinkommt. Dann gab es eben, das ist noch gar nicht so alt eben, oder andersherum, ist schon etwas älter, so den Trend eben Teams. Wir bilden Teams. Zuletzt ist mir das bewusst aufgefallen, wo ich mit einer Behörde zu tun hatte. Da war es eben so, man hat das Finanzamt, man hat Behörden hier und dort. Und da ist es eben nicht, oder die Namensgebung war etwas anders, da ist es nicht die Behörde des Gewässerschutzes, wo es um Regenwasserversickerung und so weiter geht, sondern da heißt es Team Gewässeramt. Und da merken wir auch eben eine gewisse Veränderung. Man bildet Teams. Früher hat man gesagt, Team heißt toller ein anderer macht's. T-E-A-M, diese Abkürzung. Heute würde ich eher sagen, Team ist eher toller ein anderer trägt die Verantwortung. Ich darf mitbestimmen, ich darf mitmachen, aber ich trage keine Verantwortung. Wir sind ja ein Team. Und wenn es schief geht, naja, dann ist eben irgendwer anders schuld. In der Gemeinde würde man sagen, naja, dann kann man das vielleicht den Ältesten dann zuschieben, die in letzter Instanz natürlich immer verantwortlich sind für alles. Und so merke ich oder sehen wir, wie sich eben diese Veränderung, die gesellschaftlichen Veränderungen mehr und mehr auch in die Gemeinde, soll ich sagen, einschleichen oder vielleicht anders formuliert, uns, unser Denken verändern, prägen. Etwas überrascht, muss ich sagen, war ich über mich selber. Ich weiß noch, ich bin wegen nach Hause gewesen, habe im Auto so ein paar Gedanken, wie man so hin und her bewegt, und habe mich dabei ertappt, dass ich eben einen Gedanken hatte und wo ich genau weiß, die Bibel sagt, das ist Sünde. So dabei dachte, so, ja, machen doch alle und was ist daran so schlimm? Das waren so Gedanken, die mir so kamen und ich eigentlich ein Stück weit über mich selber erschrocken war. Nicht, dass ich das getan hätte, aber einfach ich gemerkt habe, wie weit eben im Grunde, muss ich sagen, die Prägung der Welt, wie man das so verkauft, wie man das so sagt, mich selber, mein Denken indirekt beeinflusst haben. Obwohl ich weiß und das natürlich auch ablehne, aber ich merke, mein Denken hat sich da komischerweise verändert. Es hat nicht mehr dieses Gespür eben der Sünde oder der Sündhaftigkeit, sondern vielmehr eben so, wie es in der Welt eben ist, ja, das ist doch, ja gut, dann ist das eben mal so oder wie auch immer. Und da habe ich eben festgestellt, eben, oh, ich danke dir, ja. Jo, vielen Dank, Jo. Und da habe ich eben festgestellt, eben, dass ich mich auch selber, ich selber, mich davon nicht frei machen kann und sagen kann, ja, also das betrifft die anderen, der Zeitgeist prägt die anderen, mich aber nicht. Sondern ich muss feststellen, ja, auch für mich ist das ein Thema. Und es gilt, sich immer wieder an dem Wort Gottes zu orientieren und zu sehen, was sagt die Bibel dazu. Ich könnte auch sagen, ich muss verändert, geprägt werden von Gott her. Und wenn ich mich dem Wort Gottes und Gott nicht widme und nur eben auf das höre, was die Welt mir sagt. Und das ist zwangsläufig so. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, bin ich in der Welt, dann habe ich meinen Arbeitsalltag, dann habe ich mit Menschen zu tun, die eben auch geprägt sind, die mich prägen. Und wenn ich dazu keinen Gegenpol habe, nämlich das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, werde ich zwangsläufig eben in diese Prägung hineinkommen. Man könnte auch sagen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist einfach ein zwangsläufiger Prozess. Und was mir wieder deutlich macht, eben wie wichtig das ist, dass wir uns am Wort Gottes halten. Und gerade auch bei dem Thema Stolz finde ich interessante Veränderungen in unserem Vokabular, dass man sehr viel hört von Wertschätzung, dass man darauf Wert legt, wertgeschätzt, anerkannt zu werden, was ja eigentlich im Grundsätzlichen ja nicht schlecht ist. Natürlich eine Wertschätzung, wenn jemand etwas geleistet hat, einen Dienst getan hat, dass man das wertschätzt, dass man sagt, jawohl, das ist schön, dass du das machst. Das ist eine schöne Sache und natürlich gehört das ein Stück weit dazu. Aber ich stelle hier eine gewisse Umkehr fest. Es ist nicht eben eine Wertschätzung, die ich eben erhalte, sondern die ich mehr einfordere. Es wird mehr eingefordert eben, diese Wertschätzung. Und das ist eben, wo ich eben das interessant finde, eben diese Umkehr. Ich erwarte, dass man meine Tätigkeit wertschätzt, anerkennt. Und wo ich mir dann die Frage stelle, wenn ich das zu Ende denke, wenn ich diese Einstellung habe, also wenn jetzt nicht wertgeschätzt wird, was ich hier mache, also dann mache ich das jetzt nicht mehr. Und dann stellt sich mir wiederum die Frage eben, ja, warum mache ich den Dienst? Tue ich ihn für mich selber, zu meiner eigenen Ehre, dass mich andere wertschätzen, dass mich andere ehren, oder tue ich es für Gott? Und das ist oft so, wenn man etwas für Gott tut, ist es häufig verborgen. Wir haben heute Morgen gesehen, wie schön die Kinder hier etwas vorgeführt haben. Wir haben aber nicht gesehen, wie viel Arbeit da drin steckt. Vielleicht auch eine Enttäuschung, ein Rückschlag, wie auch immer. Dann können nicht alle, man sucht einen Termin und so weiter. Die ganze Arbeit, das haben wir nicht gesehen. Das ist das, was meistens im Verborgenen stattfindet. Und da ist eben ja die Frage, tue ich es für mich oder tue ich es für Gott? In dem Wissen, er sieht, er hat es gesehen. Und mein Lohn kommt von Gott und nicht von den Menschen. Und das ist eben ja auch eine Frage, die, denke ich, Stolz und Ehre sehr stark betreffen eben. Wo ich mich ein Stück weit selber überwinden muss, zurücknehmen muss und sagen muss, und wenn ich dafür auch keinen Lob und keine Ehre bekomme, vielleicht eher noch einen Nackenschlag, ich habe es für Gott getan. Es gibt da manchmal so interessante Begebenheiten, wo man vielleicht etwas Gutes tut, und man bekommt dafür kein Dankeschön, auch Ehre sowieso nicht, sondern vielleicht eher noch irgendeine eine patzige Antwort oder eine fordernde und ja, das war jetzt aber nicht richtig und jetzt seitdem ist das so und so und man ärgert sich so ein bisschen. Normalerweise hätte das ganz anders sein müssen und der hätte vielleicht dafür bezahlen müssen oder und man ärgert sich vielleicht so ein bisschen über das Gute, was man getan hat. Und da kommt eben auch dieser Vers in den Sinn, lass dich nicht des Guten gereuen, was du getan hast. Warum? Weil Gott hat es gesehen. Gott hat dein Herz gesehen, aus welcher Motivation heraus du das getan hast. Und wenn du es eben aus deiner ehrlichen, nicht berechnenden Motivation heraus getan hast, hast du es für Gott getan. Und er sieht es und er wird es dir belohnen. Und das ist eben das, was eben bei uns, denke ich mal, auch bei mir eben vor allem immer mehr tiefer verinnerlicht wird und wo eben dann im Grunde genommen, ich muss sagen, das Ego immer mehr zurücktritt und eben ja letzten Endes immer mehr Gott die Ehre gibt. Ich möchte nun aber eigentlich zu dem eigentlichen Thema kommen. Also die Welt und die Auswirkungen der Welt auf uns sollen heute Morgen nicht mein Hauptthema sein, sondern nur einmal ein Gedankenanstoß, eine Einleitung. Der eigentliche Vers ist eben, vor dem Zusammenbruch wird man stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist so typisch eigentlich für die Sprüche, wenn wir uns den Text anschauen. Es gibt so eine gewisse Wiederholung und darin aber auch eine gewisse Steigerung festzustellen. Ich fand es hochinteressant, wo ich mir den lateinischen Urtext angeschaut habe. Also die Vulgata, nicht eben das Altgriechische, das war mir ein bisschen zu kompliziert, die ganzen Schriftzeichen. Aber fand ich hochinteressant eben, dass hier eben im Urtext eben Kontritionen gebraucht wird, welches eben auch mit Kummer, Verletzung übersetzt wird. Also der Zusammenbruch wird mit Kummer auch übersetzt und Verletzung und ist eben nicht so massiv wie eben der Fall eben Ruina, was eben Einsturz, Sturz bedeutet. Und wenn ich dann diese Begriffe Einsturz, Sturz mir mal kurz vor Augen halte, kommt mir sofort eben ja, dieses Gleichnis von Jesus in den Sinn in Matthäus Kapitel 7, wo es um den klugen und den törichten Mann geht. Dieser entscheidende Vers, auf den ich gleich komme dabei, wir kennen diese Begebenheit, der kluge Mann, der auf Fels gebaut hat, einen festen Grund hat, sein Haus gebaut hat und als eben die Stürme und das Wetter kamen, sein Haus blieb stehen. Der Mann, der eben, ja soll ich sagen, sich darüber hinweggesetzt hat, du mit deinem Fels, geh weg, ich baue, wie ich es will und wo ich will. Ich lasse mir nichts vorschreiben und so will ich bauen und so will ich leben. Und sein Leben auf Sand baut, auf schlüpfrigen Boden. Und als dann eben der Platzregen fiel und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Und das ist eben dieses ja, Fall, das ist nicht einfach, ja, da ist was umgefallen, sondern sein Fall, das, worauf ich mein Leben gebaut habe, worauf ich stolz bin, was mich ausmacht, das bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Und dieses Kartenhausbild ist, finde ich, ein hochinteressantes Bild, was eben dem so entspricht. Es gibt ja so auch genannte Kartenhausfirmen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das sind so Firmen, die so ein bisschen auf Pump laufen. Nehmen wir einen Autoverkäufer, der hat da 10 tolle Autos stehen und man denkt, oh, der hat da Autos stehen und der macht Umsatz und Geld. Nein, mindestens 10 Autos davon gehören der Bank, weil das über die Bank finanziert ist, der Ankauf, und das muss laufen, der muss verkaufen, damit er überhaupt die Kredite bedienen kann. Kommt auch im Anzug daher und dies und das und man denkt, oh, der hat. Aber in Wirklichkeit ist das ein Kartenhaus. Wenn ein Ding daneben geht und er einmal den Kredit nicht bedienen kann, zieht man so eine Karte heraus und das ganze Ding fällt zusammen, insolvent. Und so ist eben auch teilweise das Leben. Wie ein Kartenhaus, besonders natürlich, vor allem wenn man auf Sand baut. Da kommt ein Ding, das Fundament geht weg, die Karte wird gezogen und dein ganzes Leben fällt zusammen wie ein Kartenhaus und es bleibt nichts mehr davon über. Und das ist eben, sein Fall war groß. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der war ja vielleicht nicht außerhalb des Hauses, hat zugeguckt, wenn ich mal in dem Bild bleibe, sondern er war vielleicht mitten in dem Haus. Und wenn das Haus zusammenbricht und er ist drinnen, ja, dann war er wahrscheinlich tot oder schwerst verletzt. Also deswegen, dieses Gleichnis ist eigentlich sehr bedeutend. Sein Fall war groß. Und das ist eben der Hochmut. Und ich möchte eigentlich mit dem Hochmut, mit dem letzteren Teil beginnen, weil ich ihn einmal eben etwas kürzer gehalten habe und zum Zweiten, weil ich denke, dass er uns nicht so in dem vollen Sinne betrifft. Denn eben Hochmut ist eben, wenn ich den Vers eben genauer betrachte, wie eine Steigerung des Stolzes, eine Folge des Stolzes. Und in dem Zusammenhang wage ich mal eine etwas provokante These in den Raum zu stellen und behaupte oder sage eben, dass ich glaube, dass ein wiedergeborener Christ durchaus stolz sein kann. Nicht im Sinne von toll, dass ich ein Christ bin, sondern eben eine negative Charaktereigenschaft, wo eben noch sehr viel oder ein stark ausgeprägtes Ego da ist. Wenn ich den Text aber weiterlese, würde ich sagen, ein Christ kann jedoch nicht hochmütig sein, beziehungsweise andersherum, wenn ich das zu Ende denke, ein Mensch, der hochmütig ist, ist nicht wiedergeboren. Wie komme ich auf diese These? Und auch da muss ich sagen, wenn ich in den Urtext hineinschaue, dem Lateinischen, sind eben für den Hochmut zwei Worte gebraucht. Exaltatur spiritus, was so viel heißt wie ein erhöhter Geist. Oder wie es zum Beispiel in der Mengeübersetzung der Bibel übersetzt wird, hoffärtigen Sinn. Hier sehe ich noch etwas mehr dahinter. Das ist nicht eben Hochmut an sich, sondern es ist, wie ich gesinnt bin, was für einen Geist ich habe. Und wenn ich das in diese Richtung sehe, wird es doch eigentlich deutlicher. Wenn ich diesen Geist habe, dann habe ich nicht den Heiligen Geist. Dann ist bei mir nicht das vollzogen, was die Bibel Wiedergeburt nennt, wo sie sagt, einen neuen Geist, einen neuen Sinn bekommen wir. Aus unserem fleischernen Herz, aus unserem steinernen Herz wird ein fleischernes Herz. Es findet eine gravierende Veränderung in unserem Leben, in unserem Herzen statt. Und das würde ich hier, wenn ich das so betrachte, sagen, nein, das ist nicht geschehen, sondern hier ist noch der alte Sinn, der alte Geist vorhanden, der eben vor dem Fall kommt. Oder sollte ich eben sagen, eben vor dem Gericht Gottes. Hier wird ausgedrückt in dem Hochmut eben, dass der Mensch sich über Gott erhöht, ihn eben nicht als Autorität wahrnimmt, sondern sich selber eben. Und ich würde sagen, in seinem Größenwahn eben meint, er wäre höher als Gott. Und das eben sich ausdrückt in Anmaßungen, in Arroganz und in Gotteslästerung. Eigentlich diese Faktoren und dieses, was wir immer deutlicher, immer mehr erleben, auch wenn wir die Medien und so weiter anschauen, wie viel Gotteslästerung uns da entgegengebracht wird. Man nimmt Gott nicht mehr ernst. Und das ist eben dieser Hochmut, der mehr und mehr zunimmt, gerade eben in der letzten Zeit. Und das denke ich eben und hoffe ich, dass diese Form des Hochmuts eben uns nicht betrifft, sondern dass wir eben wiedergeborene Christen sind, die einen neuen Geist haben. Und dann ist aber da noch immer noch der Stolz. Das ist, denke ich, etwas, womit wir unser Leben lang zu tun haben werden. Der Stolz, der eigentlich so ein Ausdruck von unserem Ego, von unserem Ich ist. Wo eben Paulus sagt, eben, ich muss abnehmen, er muss größer werden. Ich muss sterben, er muss eben leben in mir. Und das ist eben dieser Prozess, indem wir leben. Und da ist eben, ja, ich sag mal, die Frage in den Raum gestellt, was ist verkehrt an Stolz? Was ist daran so verwerflich? Wenn ich eben die Definition, die uns hier gegeben wird, von der Welt betrachte, so ist der Stolz das Gefühl Stolz ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner selbst, sei es der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hochgeachteten bzw. verehrten Ganzen. Also eben, das sind eben zwei Arten von Stolz. Einmal, ich bin stolz auf mich selber, was ich Tolles bin. Und auf der anderen Seite eben, ich bin stolz darauf, was ich Tolles geleistet habe. In der Stadt eben, das ist hier das Beispiel, man könnte es vielleicht auch weiter stricken und sagen, ich bin stolz darauf, was ich in der Gemeinde geschafft habe, was ich da mich eingebracht habe, was ich da bewirkt habe. Eben letzten Endes die Befriedigung des eigenen Egos. Wenn man das so liest, eben geht es doch nur um den Menschen selber, um sein eigenes Ego. Und Gott wird hier völlig ausgeklammert. Ein Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst. Und ich stelle mir nicht mehr die Frage, was denkt Gott eigentlich über mich? Wie ist eigentlich sein Maßstab über mich? Findet er das auch gut, was ich mache? Oder ist das eben nur mein eigenes Gefühl? Ich definiere und ich setze selber eben die Wertigkeit dafür fest. Und ich finde diesen Text aus Hiob so wunderbar, der einmal das, ich sag mal, recht allgemein beschreibt, wo es um den Stolz geht. In Hiob 38 lese ich uns das. Wer hat das Meer mit seinen Türen verschlossen, das herausbrach wie aus Mutterleibe, da ich es mit Wolken kleidete und im Dunkel einwickelte wie in Windeln, da ich ihm den Lauf brach mit einem Damm und setzte ihm Riegel und Tür und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Und das, finde ich, ist so ein wunderbares Bild, was Gott hier gebraucht, das Meer, man kann auch die Menschen dazu nehmen, wo er eben Grenzen setzt und sagt, bis hierher und dort sollen sich legen deine stolzen Wellen. Und das ist so faszinierend, das zu sehen, wie eben ja das, ja ich sag mal, fast zum Anfassen wird, greifbar wird, wenn man hineinschaut, eben wie stolz der Mensch ist. Nehmen wir Politik oder dergleichen, irgendwelche Persönlichkeiten, die wir vielleicht aus der Vergangenheit her kennen. Mir ist es letztlich so aufgefallen, unseren ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, ja, er hat was für das Land und hat Erfolg gehabt und hat daraus auch kein Hehl gemacht, dass er nicht unbedingt eben Bundeskanzler werden wollte, um eben das Gutes für das Land zu tun, sondern er eine gewisse Machtbesessenheit dahinter saß, sondern ich wollte Bundeskanzler werden. Hat er auch geschafft. Dadurch, dass er so ehrlich ist, ist er mir schon ja fast sympathisch. Aber wenn man dann schaut, eben, ja, ein Stolz, ein Jawohl, und ich bin Bundeskanzler des Landes Deutschland. Und dann habe ich ihn später gesehen, ich meine, das war bei der Beerdigung von Helmut Kohl, gab es im Fernsehen Übertragung, habe ich ihn gesehen und dachte, boah, ist der Mensch alt geworden. Wenn man ihn bedenkt, wie er noch Bundeskanzler war, war er natürlich auch nicht mehr der Jüngste, aber dynamisch, so kam er rüber. Und da alt geworden. Und das ist eben bis hierhin und dann werden sich legen deine stolzen Wellen. Die Vergänglichkeit des Menschen, er ist nicht immer voll in Saft und Kraft, sondern es wird eben auch mal anders sein. Und das zeigt uns im Grunde genommen eben, wenn wir hineinschauen, das Leben, die Welt, wo Gott sagt eben bis hierhin. Es kann auch einmal sehr massiv sein, dass Gott sagt, so und hier ist Schluss. Das ist dann, wenn wir eben teilweise von vielleicht Unglücken hören, wo eben Schicksalsschläge da sind, wo eben Gott eben den Stolz, wie soll ich sagen, zerbricht oder richtet. Das gibt es auch, wo eben ja Gott Grenzen setzt, weil Gott eben Gott ist und wir eben nicht Gott sind und auch eben ja nicht die Macht dazu haben, Gott sei Dank nicht haben. Und nun möchte ich eigentlich zu dem nächsten Punkt kommen, wie sich eben Stolz auch bei mir als Christen ausdrückt, auswirkt und was daran eben ja nicht so gut ist. Bei den persönlichen Dingen ist es immer ein bisschen schwieriger. Und ich habe so drei Beispiele, wo ich uns das so ein bisschen vor Augen halten möchte. Ich hoffe, ich trete keinem dabei auf den Schlips. Das Grundsätzliche ist eben, dass eben der Mensch Anerkennung sucht, Wertschätzung sucht. Das ist, ich sag mal, ja, soll ich sagen, ein normales Gefühl, ein normales Begehren. Wenn die Eltern sagen, das hast du toll gemacht, ist das schön, wenn man immer nur niedergedrückt wird und sagt, du passt das eh nicht, du bist viel zu dumm, drückt uns das nieder. Wir möchten Anerkennung haben, wir möchten Wertschätzung haben, was ja, wie ich sagte, auch nicht unbedingt schlecht und negativ ist. Die Frage ist immer, zu welchem Preis? Zu welchem Preis will ich diese Wertschätzung haben und dient es nur für mein eigenes Ego, um mein eigenes Ich zu pflegen? Und so kann man im Grunde mehrere Bereiche nehmen, wo man genau das eben sucht, diese Anerkennung. Der eine sucht diese Anerkennung im Beruf, im beruflichen Erfolg, wo er zu was kommt und zu was wird und da seine Anerkennung bekommt und sagt, jawohl, hier bin ich was. Wer im Beruflichen eben da nicht so viel Erfolg hat, der sucht sich dann andere, soll ich sagen, Betätigungsfelder, sei es im Verein oder in der Familie. Teilweise kann man es auch feststellen, dass es in der Gemeinde so ist, dass jemand sich dort diese Anerkennung sucht, zu bekommen, soll ich sagen, vielleicht auch diese Ehre zu bekommen. Und letzten Endes eben das Negative dabei eben, so hier bin ich wer, da bin ich wer, ich habe etwas geschafft, ich bin wer. Und ich, als ich mich damit befasste, sagen musste, das kommt erst zur Ruhe, wenn du bei Gott bist. Wenn du eng mit Gott zusammen bist und merkst eben nicht mehr ich, sondern er. Dann wird eben diese Suche nach Anerkennung wird gestillt bei Gott. Wenn du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Und dann in diesem Zusammenhang darf ich es einmal sagen, ich bin wertgeachtet in seinen Augen. Er liebt mich, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er für mich gestorben ist. So sehr hat er mich geliebt. Und darüber darf ich meinen Wert definieren und meine Anerkennung und das, was mich ausmacht, über ihn. Und dass er durch mich ja sichtbar wird. Das ist, soll ich sagen, mein Charisma. Das ist ja meine Selbstsicherheit, wenn ich es mal so formulieren darf. Ich möchte mal ein persönliches Ereignis dazu geben, wo ich zum ersten Mal so damit konfrontiert wurde, was macht mich aus oder was gibt mir Selbstsicherheit, vielleicht in diese Richtung könnte man es sagen. Als ich mich beruflich verändert habe, ich hatte Ausbildung zum Kraftfahrzeugtechnikermeister gemacht, war relativ jung und auch unerfahren und habe einen beruflichen Neuanfang gewagt. Und habe angefangen als Grundreiniger. Ich habe morgens um 6 Uhr bin ich los, war Dienstantritt, dann durfte ich dann die Eingangshalle in der Kinderklinik, dann die Stühle beiseite, die Seiten wischen, mit der Maschine abfahren, hinterher dann den Müll einsammeln. Es muss ja alles vorbereitet sein, wenn dann so der Tagesbetrieb losgeht, dass dann alles sauber ist. Mittags dann die Toilettentour machen, durchgehen, Toiletten sauber machen, Müll rausnehmen und so weiter. Und ich weiß nicht, es war nicht oft, aber ab und zu kam mir dann schon mal der Gedanke, was machst du eigentlich hier? Du bist Kraftfahrzeugtechnikermeister. Du bist ja nicht dumm. Du hast ja was gelernt, du bist was. Und für ein paar Euro 50, also es war schon etwas mehr, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, jawohl, meine Ausbildung angemessen, sondern gehst du jetzt und machst die Toiletten. Das kam mir so ab und zu mal so in Sinn. Ich kann nicht sagen, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, eine Handvoll, Gott weiß es besser. Aber es war nicht, es hat mich nicht geprägt, will ich damit sagen, sondern es war für mich eine Schule in zweierlei Hinsicht. Zum einen das Geistliche, zum anderen aber auch das Menschliche, das Lebenstüchtige. Da habe ich einen sehr guten Ausbilder gehabt. Aber eben auch im geistlichen Bereich, muss ich sagen, habe ich in dieser Zeit viel dazugelernt. Eben auch was Stolz betrifft. Und ich muss sagen, eine gewisse, ja soll ich sagen, Bestätigung oder ein gewisses Lob habe ich empfangen. Nicht ich als Person, ich habe es, sondern wo ich gemerkte, dass Gott an meinem Herzen gearbeitet hat, dass das sogar andere gemerkt haben. Ich weiß nicht mehr, ob es genau in dem Zusammenhang war. Ich weiß nur eine Situation, da war ich auch an der Toilette am Machen und da kamen mir auch wieder so ein bisschen diese Gedanken. Ich weiß nicht, ob es genau an dem gleichen Tag war, aber es war so ähnlich die ähnliche Ecke, wo mir das begegnet ist. Und zwar kam dann eben eine Schwester oder Ärztin, die in der Gipsabteilung war, mir entgegen, hat eine neue Kollegin eingearbeitet und sagte, dass es, ich weiß nicht, beim Namen hat sie wahrscheinlich nicht gesagt, der Grundreiniger oder Reinigungskraft oder wie auch immer. Und der ist immer freundlich, der ist immer gut gelaunt, ist immer nett. Und dann dachte ich, boah, das bin ich eigentlich ja nicht ich. Ich bin ja eher so ein bisschen, ne, eher ein bisschen mürrisch und fand ich interessant, wie ich auf andere Menschen wirke, was Gott in meinem Herzen bewirkt hat. Ja, eben, soll ich sagen, Demut. Demut ist ein auch sehr weitläufiger Begriff und ich möchte ihn nicht unbedingt so mit vergleichen, das ist Stolz und das Gegenteil davon ist Demut. Sondern Demut ist ja eine Charaktereigenschaft Jesu. Also darüber müsste man normalerweise, aber das gehört jetzt in dem Fall hier nicht her, sondern ich merkte, wie Gott mein Herz, wie Jesus mein Herz verändert hat. Aber das ist dann nicht so, dann hast du es und dann ist gut. Es gab dann eben beruflich weiter, dann hatte ich eben eine Beförderung und ich habe gemerkt, wie sich dann so dieser Stolz wieder so ein bisschen erhebt. Da war auch eine spezielle Situation, wo ich dann meinte, so, jetzt bin ich wer. Und da war auch dieser, für mich dieser ganz konkrete Entschluss, wo ich gesagt habe, nein, ich will nicht stolz werden, nicht aufgrund dessen, was ich vielleicht erreicht, erarbeitet, geleistet habe, sondern meine, ja soll ich sagen, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, wenn man das so formulieren kann, darf, soll in Jesus Christus sein. Er soll derjenige sein, der mir oder der mich zu einer Autorität oder zu dem macht, was ich bin. Nicht mein Leben, nicht mein beruflicher Erfolg und nicht das andere. Und das ist eben, habe ich gemerkt, ein Prozess, wo man immer wieder ja, dran arbeiten muss, wo das immer wieder hochkommt. der eigene Stolz. Zuletzt, muss ich sagen, hatte ich eine Begebenheit, da wird man auf einmal ganz plötzlich herausgefordert. Ich habe einem Kunden eine Diagnose gestellt für sein Fahrzeug. Wenig später ruft er mich an und sagt, er hat auch mit einem Meister gesprochen und das könne man so nicht feststellen. Wenn es dann um die Berufsehre geht, da habe ich dann sehr tief Luft geholt, ein paar Mal. Habe gemerkt, wie dann so der Blutdruck so ein bisschen hochgeht und ich mich dann sehr stark zusammenreißen musste. Und ich habe mich sehr höflich ausgedrückt, sehr gewählt, langsam, damit ich mich da nicht... Aber ich glaube, es kam sehr deutlich rüber, eben, dass ich ihm klargemacht habe, dass ich genug Berufserfahrung habe, um das festzustellen. Und dass der, der so schlau ist, doch dann auch gerne kommen kann, sich das anschauen kann und wenn er möchte, das auch gerne selber reparieren kann. Das kam wahrscheinlich sehr überzeugend drüber, weil er hat sich dann danach entschuldigt und so weiter. Und ja, wenn es dann so um die Berufsehre geht, so um die eigene Ehre, da merken wir dann sehr schnell, dass man da so hier und da vielleicht noch einen wunden Punkt hat. Unter anderem, hat natürlich auch andere Aspekte, aber eben, ja, da merkt man, da ist noch, ja, Potenzial nach oben, um es mal so zu formulieren. Ein weiteres eben, ich möchte es mal so nennen, ist eben, es gibt Gemeinden, die eben für ihre Sauberkeit einen Dienstleister nehmen, bezahlen und die Gemeinde reinigen lassen. Bei uns ist das nicht so und ich finde das auch gut so, dass wir eben unsere Gemeinde selber reinigen. Aber ich nehme jetzt mal gesetzt den Fall, so ich soll jetzt reinigen. Und ich bin körperlich dazu imstande, kann es mir zeitlich auch so einrichten, aber in meinem Herzen, und das ist das Entscheidende, in meinem Herzen sage ich, was, ich soll putzen, einen nassen Lappen in der Hand nehmen und dann womöglich noch die Toiletten sauber machen? Nein, also bei aller Liebe, aber das mache ich nicht. Und wenn ich diesen Gedanken zu Ende gehe, sage ich damit zu Gott, also es ist schön, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich ewiges Leben haben darf. Aber deine Gemeinde, die musst du doch bitte selber sauber halten. Das mache ich nicht. Und dann ist für mich, also entweder bin ich stinkend faul oder ich bin so stolz, dass ich schon fast hochmütig bin, dass ich eben nicht in der Lage bin, diesen Dienst zu tun. Ich habe jetzt einfach mal das Reinigen genommen, nicht um jemand speziell anzusprechen. Ich weiß sowieso nicht, ob das so ist oder nicht ist, will ich auch gar nicht, sondern einfach um uns das diesen Gedanken vor Augen zu halten, wenn ich einen Dienst tue oder wenn mir etwas gesagt wird, kannst du das tun für die Gemeinde, für das Haus Gottes, sei es etwas Praktisches, wir haben genug Tätigkeiten, auch in der nächsten Zeit noch und ich kann und ich sage einfach, oh, nö, weißt du, nö, das will ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt lieber an den Strand, ich gehe lieber zum Geburtstag oder. Dann sage ich doch genau das zu Gott. Und das ist etwas, wo ich auch mich selber eben auch damit hineinnehme und sagen muss, was hat Priorität in meinem Leben? Wie präsent ist mir das Opfer Jesu? Das hängt damit ja ganz eng zusammen. Wenn ich das nicht mehr so präsent habe, was Jesus für mich getan hat, ja, dann fällt es mir auch leicht zu sagen, nee, ach, weißt du, danke, nein. Aber wenn ich weiß, wie sehr ich in seiner Schuld stehe und wie sehr er mich liebt, aus Liebe, nicht aus Berechnung, nicht aus, ja, das machst du und dafür gibst du mir den Zehnten und machst mein Haus heile. Nein, mit Sicherheit nicht, sondern aus Liebe, damit wir ewiges Leben haben dürfen, damit ich eine lebendige Hoffnung sein darf und haben darf und dann zu sagen, ach nee, habe ich jetzt keine Lust, da muss ich mich manchmal auch selber hinterfragen und sagen, nein. Gestern war ein schönes Wetter, ich wäre gern vielleicht auch ein bisschen Cabrio gefahren, aber ich war eben auf der Arbeit und habe mich nach der Arbeit eben vorbereitet für heute. Und es war dann auch etwas später, weil natürlich die Zeit und man merkt gar nicht, wie schnell die Stunden verfliegen dabei. Nein, das hat jetzt Priorität. Und das ist eben, denke ich, was für uns immer neu wichtig ist, dass wir da ja einen Anstoß bekommen. Wo sind meine Prioritäten? Ja. Und das Letzte, was ich eben, ja, so, soll ich sagen, subtiler ist, nicht so direkt greifbar ist, so ein bisschen latent ist, ist eben, wie komme ich damit zurecht, wenn ich alt werde? Das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen banal, ja, wenn ich alt werde. Wenn man dann in Rente geht, wenn man dann nicht mehr ein sogenanntes produktives Mitglied der Gesellschaft ist, Generaldirektor AD außer Dienst im Ruhestand. Ja, der hat seine Hochzeit noch schon längst vorüber. Wer aber, damals war er was, aber heute AD außer Dienst, Abstellgleis. Wenn dann die Kräfte schwinden, wenn man dann nicht mehr so kann, wie man gerne möchte, und ich habe es ja am eigenen Leibe erfahren, bei mir würde ich sagen, es ist noch ein bisschen anders, weil ich habe eine andere Perspektive damals gehabt. Nachdem ich 2 Wochen auf der Intensivstation war und die Muskeln sich abgebaut haben, konnte ich eben kaum noch gehen. Die Muskeln sind so schwach, du kannst Treppen kaum noch gehen. Das ist ein wirklich ekliges Gefühl, wenn du deine Muskeln nicht mehr so richtig spürst und du weißt nicht, kommst du die Stufe hoch oder nicht. Und gehen, ja, aber schnell gehen, laufen, rennen, in dem Zustand unmöglich, nicht dran zu denken, hüpfen, da kommt nichts. Und ich muss sagen, bei mir war eben so, ich war noch zu der Zeit jünger und jung und Gott hat anderes mit mir vorgehabt und hat gesegnet, dass eben sich mein Körper wieder regeneriert hat und ich heute eben, ja darf ich sagen, in Saft und Kraft vor euch stehen darf. Aber ich weiß auch, wenn ich das so weitergehe, wenn dazwischen nichts passiert, ich werde in dieses Stadium wieder hineinkommen. Der körperliche Zerfall ist unaufhaltsam. Wenn du nicht vorher krank, verunglückst oder sonst wie was, ist das Normale. Dein Körper, deine Kraft nimmt ab und damit die Beschwerlichkeiten. Dann kannst du eben nicht mehr, ich mache jetzt, sondern dann geht es vielleicht weiter. Dann ist man auf fremde Hilfe angewiesen. Und dann wird es schwierig. Dann ist es eben sehr substanziell. Dann geht es um den Stolz. Was kann ich noch? Wer bin ich? Auf der einen Seite sicherlich eben dieses, ich will niemandem zur Last fallen, natürlich. Aber auf der anderen Seite eben das zu verarbeiten, damit umzugehen. Was bleibt dann noch von mir? Wer bin ich noch, wenn ich jetzt nicht mehr eben das so kann und ja nicht mehr so bin, wie ich mal war? Ein ganz schwerer Prozess. Und ich glaube, ein Geheimnis dazu steht im Prediger, wo es heißt, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ja, das sind eben Tage, die uns nicht gefallen, natürlich nicht. Ich meine, wir können ja mal ältere Geschwister fragen, gefällt dir das so, wenn du dann so, nein, mit Sicherheit nicht. Und wenn es mir soweit ist, wird es mir auch nicht gefallen. Und die Frage ist eben, die sich mir dabei stellt, wie geht man damit um? Und ich denke, es sind 2 Dinge, die zwangsläufig sind. Entweder wirst du ein verbitterter alter Mensch, gefangen in seinem Stolz, weil du nicht mehr so kannst, wie du willst und du bist mit dir selber, mit der Welt, mit allem unzufrieden und dein Stolz treibt dich immer mehr in diese verhärtete Haltung des Herzens, dieses trotzige, mein Ego, jetzt wird mein Ego angegriffen. Das erlebt man hier und da eben in den Altenheimen, so wie man so landläufig sagt, oh, die ist schwierig. Oder eben, ja, darf man eine andere Entwicklung sehen, wo man Jesus immer ähnlicher wird, wo man eben, ja darf ich sagen, alte Menschen trifft, die einen Frieden und eine Zufriedenheit ausstrahlen in all ihrer Gebrechlichkeit, wo man merkt, da ist mehr, da ist, ja darf ich sagen, Väter, Großväter oder auch Oma, Mütter in Christo, weil das alte Ich immer mehr abstirbt und Jesus immer größer wird, wo wir eben erkennen eben, dass eben Jesus eben ja mein Ein und Alles ist und nicht eben das, was eben mich, den Menschen ausmacht, sondern was Jesus Christus eben ausmacht eben und es mir eine Freude, eine Ehre ist, wenn ich ihn eben verherrlichen darf und wenn man ihn in meinem Leben mehr und mehr sehen darf. Und das wünsche ich uns allen, dass wir eben da hineinkommen, dass wir eben ja, tief gewurzelt, tief gegründet sind in Jesus Christus. Und wie ich schon sagte, dieses Geheimnis, das wird uns da schon beschrieben, denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Das ist nicht ein Prozess, der erst im Alter anfängt, da kann es nämlich schon fast zu spät sein, sondern es ist dieses Gedenken, nicht eben, ich denk mal dran, sondern dieses Beziehung pflegen, lernen mit ihm zusammen zu leben, dass er mich zur Reife bringen kann, damit ich eben tragfähig bin, damit ich eben auch diese Dinge aus seiner Hand nehmen kann. Ihm zur Ehre. Amen.